NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Rüdiger Mark am Mikrofon und unter anderem folgenden Themen. Michael Schumacher kommt zur Formel 1 zurück. Die Regierungsparteien streiten über die Sozialbeiträge. Neue Pannenserie beim ICE. Geahnt haben es schon viele. Gemunkelt wurde in den letzten Tagen immer häufiger und häufiger. Und seit heute ist es offiziell. Michael Schumacher, Deutschlands erfolgreichster Formel-1-Fahrer, will wieder richtig Rennauto fahren. Schumacher hat gleich einen 3-Jahres-Vertrag unterzeichnet. Aber nicht mit Ferrari, sondern Mercedes. Kein Wunder, dass vor allem die deutschen Formel-1-Fans jubeln. Volker Hirt über ein spektakuläres Comeback.
So aufgeräumt war Michael Schumacher selbst in seiner Glanzzeit nur ganz selten.
Nein, also ich kann da wirklich nur sagen, dass ich mich extrem wohlfühle gerade im Moment mit meiner Entscheidung, mit all dem, was da vor mir steht. Ich fühle mich wieder zurückversetzt in das kleine Jungenalter.
Wieder Rennen fahren, 3,5 Jahre nach seinem Rücktritt gegen die alten Kumpels im Ferrari.
Da gibt es sehr viele Freunde, aber jetzt werden wir dann halt gegeneinander auf der Rennstrecke kämpfen. Und der kleine Junge ist wieder zurück im silbernen Auto.
Tatsächlich leuchten in diesem Augenblick seine Augen wie bei einem kleinen Schuljungen angesichts der vollen Wundertüte. Er war kein kleiner Junge mehr, aber es war vor 17 Jahren, kurz vor seinem ersten Formel-1-Einsatz, da hat er Folgendes gesagt.
Speziell für mich, einen 23-Jährigen, ein Deutscher in einem Mercedes Formel 1 zu sitzen. Ich glaube, einen größeren Traum könnte es ganz einfach nicht geben.
Diesem Traum konnte sich dann auch die Familie, vor allem Ehefrau Corinna, nicht verschließen.
Das Schöne ist bei meiner Frau, die lebt einfach dafür, dass ich auch glücklich bin und hat sofort in meinen Augen erkannt, dass da wieder ein Feuer brennt, was über 3 Jahre lang erloschen war, und sagt, du, wenn das ist, was du machen möchtest, dann stehe ich hinter dir. Und das ist eben typisch Corinna, die in jeder Phase und Möglichkeit eben hinter mir steht und mich unterstützt.
Die Frage ist natürlich, schafft er das? In 11 Tagen wird er 41 Jahre alt.
Ich habe ja in der ganzen Zeit nicht wirklich aufgehört, auf die Rennstrecke zu gehen. Ich bin Motorrad gefahren, ich bin Go-Kart gefahren. Ich habe ja immer wieder irgendwelche Dummheiten gemacht. Und insofern ist das jetzt so, dass die Batterie wieder voll ist, um auch wieder was Seriöses anzufassen.
Sein früheres Comeback für Ferrari scheiterte am Veto seiner Ärzte. Zu schwer die Nackenverletzungen nach einem Motorradunfall im Februar.
Es hatte nicht genügend Zeit gehabt, ausgeheilt zu sein. Ich habe jetzt wieder mein Training so stark intensiviert, um festzustellen, wie spielt der Nacken überhaupt mit, und kann eigentlich alle Belastungen wieder machen, die ich auch früher gemacht habe, während meiner aktiven Zeit.
Und jetzt das Duell alt gegen jung. Michael Schumacher gegen Nico Rosberg im gleichen Auto, im Silberpfeil.
Eine interessante Mischung, weil wir haben hier einen jungen Heißsporn mit noch etwas weniger Erfahrung und auf der anderen Seite jemand mit viel Erfahrung, der schon ein bisschen an Kilometer hinter sich hat.
Die Formel 1 hat heute die größte Comeback-Ankündigung ihrer Geschichte erlebt. Zur Sache geht es aber dann erst Mitte März beim ersten Saisonrennen 2010 in Bahrain.
Michael Schumacher fasst wieder etwas Seriöses an, und zwar einen Mercedes. Und das, wo er doch jahrelang beim italienischen Autohersteller Ferrari war. Eine deutsch-italienische Liebesgeschichte, das war einmal. Jetzt fährt er ausgerechnet für den Erzrivalen Mercedes, weshalb ihn eine italienische Sportzeitung dann auch gleich zum Hochverräter erklärte. Aus Rom, Stefan Tröndle.
Die Reaktionen in Italien fallen eher verhalten aus, auch die seines alten Teams. Das, was Ferrari über Michael Schumacher zu sagen hatte, das habe Präsident Luca di Montezemolo bereits gesagt, so die knappe Auskunft eines Pressesprechers aus Maranello. Man wünsche ihm alles Gute, aber ab heute sei Schumacher ein Gegner. Und wie alle Gegner werde Ferrari natürlich versuchen, ihn auf der Strecke zu schlagen. Als die Gerüchte aufkamen, dass Schumi künftig für Mercedes an den Start gehe, hatte di Montezemolo gesagt, er sei natürlich enttäuscht, aber man werde trotzdem befreundet bleiben. Von Ex-Kollege Felipe Massa war zu hören, dass ihm durch seinen Unfall noch ein Weltmeistertitel fehle. Er verkündete, Schumacher, ich werde dich besiegen. Der neue FIA-Chef Jean Todt, bis vor einem Jahr Geschäftsführer bei Ferrari, sagte der italienischen Nachrichtenagentur ANSA, Schumi sei ein Teil seiner Familie, daher werde er die Verbindung nicht ausnutzen, um dessen Entscheidung zu kommentieren. Italiens Formel-1-Fans dürften insgesamt wohl eher enttäuscht reagieren, insbesondere nach dem erst angekündigten und dann doch wieder aus medizinischen Gründen abgesagten Einsatz Schumachers als Ferrari-Ersatzfahrer im Sommer.
Dass die Bundesregierung ein besonders positives Bild in der Öffentlichkeit abgibt, das kann man auch mit viel gutem Willen nicht wirklich sagen im Moment. Bestes Beispiel: die Staatsfinanzen. Steuern werden gesenkt und die Verschuldung soll auch sinken. Funktionieren soll das, weil dadurch die Wirtschaft stärker steigt und der Staat mehr einnimmt. Wird es aber wohl nicht, weswegen seit gestern die Runde macht, dass alle Angestellten wohl im nächsten Jahr mehr an der Arbeitslosenversicherung bezahlen müssen. Von derzeit 2,8 soll sie auf bis zu 4,5% steigen. Kaum steht das in den Zeitungen, schon streiten sich die Politiker von CDU und FDP. Unionswirtschaftsflügel und CSU-Landesgruppe sind gegen höhere Sozialbeiträge. Entwicklungsminister Niebel von der FDP ist es auch. Und Teile der CDU wollen jetzt überlegen, ob die eigentlich vorgesehenen weiteren Steuersenkungen, die im nächsten Jahr kommen sollen, nicht besser verschoben werden. Aber da ist wiederum die FDP dagegen. Rüdiger Becker.
Der Versuch der Bundesregierung, die Debatte um eine mögliche Erhöhung der Beiträge für die Arbeitslosenversicherung zu beenden, ist wohl gescheitert. Gestern war in Zeitungen von angeblichen Überlegungen in der Koalition zu lesen, die Beitragssätze von augenblicklich 2,8 bis auf 4,5% zu erhöhen, um die Milliardenlöcher bei der Bundesagentur für Arbeit zu schließen. Nach den gestrigen Worten von Regierungssprecher Ulrich Wilhelm plant die Bundesregierung nichts in dieser Richtung. Wie ab 2011 gespart werden soll, könne erst entschieden werden, wenn im kommenden Mai die Daten der Steuerschätzung vorliegen. Der parlamentarische Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Steffen Kampeter, bekräftigte diese Linie heute Morgen am Telefon von Deutschlandradio Kultur.
Ich weiß, dass man eine Diskussion dann führen muss, wenn es sinnvoll und richtig ist. Und ich finde, in einer Situation, wo wirtschaftspolitische Prognosen eine Halbwertszeit von wenigen Wochen gehabt haben, wie in diesem Jahr, ist völlig unsinnig, eine Debatte im Detail zu beginnen, deren Datengrundlage erst im Mai des nächsten Jahres geschaffen wird.
Im Oktober vergangenen Jahres hatte die damalige Bundesregierung aus Union und SPD beschlossen, die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung für dieses und nächstes Jahr auf 2,8% herunterzufahren. Ab 2011 sollen sie nach dem damaligen Beschluss wieder auf 3% ansteigen. Dass das eine vorübergehende Maßnahme zur schnellen Entlastung der Bürger sein sollte, war allerdings auch schon damals klar. Bis 2006 lag der Beitragssatz übrigens bei 6,5%. Die Bundesanstalt für Arbeit war mit der Senkung des Beitragssatzes nicht glücklich. Nur weil die Arbeitslosenzahlen nicht so stark angestiegen sind wie ursprünglich befürchtet und weil genügend Rücklagen vorhanden waren, hielt sie sich mit Kritik zurück. Aber die bisher für 2011 vorgesehene Erhöhung werde nicht reichen, befürchtet Heinrich Alt, Vorstand der Bundesagentur, in einem Gespräch mit dem Südwestrundfunk.
Wir werden dauerhaft mit 3% nicht auskommen als Beitragssatz. Wir sind bereit, Grundlagen dafür zu liefern, dass es einen seriös kalkulierten Beitragssatz gibt, der uns erlaubt, in konjunkturellen Tiefs, aber auch in konjunkturellen Hochs, mit Überschüssen und Defiziten zurechtzukommen, langfristig. Das ist unser Ziel. Ob das 4,5 sein müssen, erscheint uns vielleicht etwas zu hoch.
Jede Beitragserhöhung bedeutet weniger Netto im Portemonnaie der Arbeitnehmer. Darunter hätten vor allem Familien mit Kindern zu leiden, kritisiert der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck, SPD. Die müssten nun die Zeche für Wahlgeschenke an die Besserverdienenden bezahlen. Von einer Gespensterdebatte spricht dagegen die FDP. Ihr Generalsekretär Christian Lindner befürchtet, dadurch werde das Vertrauen in den Entlastungskurs der Koalition beschädigt. Seine Partei wolle höhere Lohnzusatzkosten vermeiden. Stattdessen sollten die Maßnahmen der Bundesagentur auf Wirksamkeit und Einsparungsmöglichkeiten überprüft werden.
Verena Becker kann Weihnachten zu Hause verbringen. Der Bundesgerichtshof hat heute ihre Entlassung aus der Untersuchungshaft beschlossen. Verena Becker gehörte in den 70er Jahren der Terrorgruppe Rote Armee-Fraktion an. Sie hat deswegen schon im Gefängnis gesessen, soll aber im nächsten Jahr noch einmal vor Gericht erscheinen. Sie wird beschuldigt, in den Mord am damaligen Bundesanwalt Siegfried Buback verwickelt gewesen zu sein. Das war 1977, doch dieses Jahr hat das Attentat noch einmal kräftig Staub aufgewirbelt. Michael Röber.
Das ehemalige RAF-Mitglied Verena Becker kommt rechtzeitig zu Weihnachten aus der Untersuchungshaft. Der Bundesgerichtshof hat heute den Haftbefehl aufgehoben und ihre Entlassung angeordnet. Dennoch muss Becker weiterhin mit einer Anklage wegen der Beteiligung an der Ermordung von Generalbundesanwalt Buback und seiner beiden Begleiter im April 1977 rechnen. Verena Becker hat eine lebenslange Haftstrafe wegen mehrfachen versuchten Mordes an Polizeibeamten bereits abgebüßt. Das Verfahren wegen der Beteiligung am Buback-Mord wurde aufgrund neuer Beweismittel im Jahre 2008 wieder aufgenommen. Deshalb sitzt sie seit dem 26. August dieses Jahres wieder in Untersuchungshaft. Wie auf der Pressekonferenz der Bundesanwaltschaft am vergangenen Freitag bekannt wurde, planen die höchsten deutschen Ankläger, im kommenden Frühjahr die Ex-Terroristin anzuklagen. Neueste kriminaltechnische Methoden haben es möglich gemacht. Auf den Umschlägen, in denen die Selbstbezichtigungsschreiben für den Mord an Buback versandt wurden, wurden Speichelspuren Beckers festgestellt. Hinzu kommen Schriftstücke, die bei der Ex-Terroristin beschlagnahmt wurden. Alles deutet auf eine Beteiligung Beckers an dem Buback-Attentat hin. In welcher Form ist noch unklar. Als Todesschützin kommt sie wohl nicht in Frage. Bleibt Beihilfe zum dreifachen Mord. Der Bundesgerichtshof hat nun auf die Beschwerde der Beschuldigten den Vorgang noch einmal überprüft. Ergebnis? Der dringende Tatverdacht der Beteiligung Beckers an dem Anschlag vom April 1977 wurde bestätigt. Es handelt sich dabei aber lediglich um Beihilfe. Deshalb sei eine hohe Strafe nicht mehr zu erwarten. Zumal Becker eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen versuchten Polizistenmordes bereits verbüßt habe. Ein Fluchtanreiz bestehe deshalb nicht mehr. Und auch die persönlichen Verhältnisse der Beschuldigten sprechen für eine Entlassung. Die Berliner Justizbehörden haben schnell reagiert. Verena Becker wurde heute Mittag aus der Untersuchungshaftanstalt in Berlin-Pankow entlassen. Jetzt wartet sie auf ihren neuen Strafprozess.
Das Thema Afghanistan lässt die deutsche Politik auch über Weihnachten nicht los. Vor 2 Jahren wurde damals SPD-Chef Kurt Beck dafür geprügelt, dass er gesagt hatte, man müsse mit gemäßigten Taliban reden, um in Afghanistan Fortschritte erzielen zu können. Letztes Jahr hat Barack Obama davon gesprochen und jetzt hat Verteidigungsminister zu Guttenberg das auch erkannt. Prompt kriegt er Lob von unerwarteter Seite der SPD. Aus Berlin Anja Günther.
Unterstützung für Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg von der Opposition, das gab es in den vergangenen Wochen selten. Doch Guttenbergs Vorschlag, mit gemäßigten Taliban in einen Dialog zu treten, stößt auf Zustimmung, zumindest bei SPD und Grünen. Der Afghanistan-Experte der Grünen, Tom König, sagte, wer Frieden wolle, müsse auch mit allen Mitteln Frieden machen. Verhandlungen mit moderaten Taliban zählten dazu. Auch der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck von der SPD befürwortet ein solches Vorgehen, was wenig verwundert. Denn schon im Jahr 2007 hatte Beck dafür geworben, eine Afghanistan-Konferenz zu veranstalten und daran Taliban zu beteiligen, die an einer Aussöhnung interessiert sind. Eine internationale Afghanistan-Konferenz ist geplant, und zwar am 28. Januar in London. Bis zu dieser Konferenz will die Bundesregierung mit einer Entscheidung warten. Es dürfe keinen nationalen Alleingang geben, hat Regierungssprecher Ulrich Wilhelm gestern betont. Grundsätzlich unterstütze man aber den Ansatz der Regierung von Hamid Karzai, ehemalige Taliban-Kämpfer in die afghanische Regierung wieder einzugliedern.
Die afghanische Regierung wird als Initiatorin und auch als Verantwortliche für diesen Prozess zu definieren haben, wie genau sie sich diesen Anlauf zu Versöhnung und vor allem auch Wiedereingliederung ehemaliger Kämpfer vorstellt. Und dazu gehört bisher die Anerkennung der Verfassung und die Bereitschaft zum Gewaltverzicht.
Verhandeln lässt sich aus Sicht von Verteidigungsminister Guttenberg mit jenen Taliban, die sich ihrem Land verbunden fühlen und die Kultur des Westens nicht radikal ablehnen. Nicht jeder Aufständische bedrohe gleich die westliche Gemeinschaft, so der CSU-Politiker. Die Linkspartei sieht im Vorschlag des Ministers, anders als SPD und Grüne, eine grundlegende Änderung der deutschen Afghanistan-Strategie. Die Linken fordern daher eine Regierungserklärung im Bundestag. Guttenberg und auch Außenminister Westerwelle müssten darlegen, wie sie sich eine neue Afghanistan-Strategie vorstellen.
Dialog mit Teilen der Taliban, gar keine schlechte Idee, findet Thomas Nehls im Kommentar.
Diese Diskussion hätte wahrlich schon früher geführt werden können und sollen. Vor plus minus 2 Jahren war unter den führenden Politikern der damalige SPD-Chef Kurt Beck der Erste, der ohne Punkt und Komma den Kontakt zu gemäßigten Taliban angeregt hat. Er wurde verhöhnt, von der Opposition sowieso, aber auch in den Medien und hinter vorgehaltener Hand auch in den eigenen Parteireihen. Jetzt, nach weiteren Windungen des weitgehend ergebnislosen Wirkens am Hindukusch, empfiehlt Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg mit ein paar differenzierenderen Worten mehr das Gleiche und erfährt Zustimmung von vielen Seiten. Hätte Regierungssprecher Ulrich Wilhelm schon damals, schließlich war auch er in Amt und Würden, darauf hingewiesen, dass es stets auch das Ziel der zentralen Karzai-Regierung in Kabul gewesen ist, mit versöhnungsbereiten und waffenstillstandswilligen Aufständischen zu sprechen, wäre Becks Vorstoß weit weniger auf Ignoranz gestoßen. Okay, alles der Schnee von gestern. Gut, dass der Weihnachtsstern wenigstens jetzt zu einer gewissen Erleuchtung zu führen scheint. Zu allen Volksgruppen und Stämmen offene Kommunikationskanäle zu suchen, wird von Afghanistan-Kennern wie Zita Maas von der Stiftung Wissenschaft und Politik sowie dem früheren UNO-Sonderbeauftragten Tom Königs seit Jahr und Tag gepredigt. Auch sie gelten weder als ausgemachte Pazifisten noch als blauäugig. Ihr Pech freilich war, dass die USA unter George W. Bush ihre Soldaten vor allem die Send-to-Kill-Devise praktizieren ließen. Lange gingen deutsche Kameraden nur in Deckung, wenn sie einmal mehr einer zu großen Zurückhaltung, wenn nicht gar der Feigheit gescholten wurden. Offen Paroli hätten sie bieten sollen, denn bei aller berechtigten Klage über das Info-Chaos in seinem Haus, Minister Franz Josef Jungs beharren auf dem Konzept der vernetzten Sicherheit aus zivilem Aufbau gepaart mit militärischer Präsenz, verhieß und heißt Erfolg. Sobald sich Wut, Trauer und Kopfschütteln über das Desaster des von einem deutschen Oberst inszenierten Luftangriffs Anfang September gelegt haben, kann der alte Kurs wieder aufgenommen und um die neue Initiative von Karl Theodor zu Guttenberg ergänzt werden. Washington und andere an dem Engagement am Hindukusch beteiligten Nationen müssen sich Ende Januar auf der internationalen Afghanistan-Konferenz in London endlich auf ein gemeinsames Konzept einlassen. Damit zu drohen, dass das geschundene Land in ein Terrorcamp zurückstrauchen könnte, ist so unsachlich wie die Annahme, dass nach einem ernst gemeinten Gesprächsangebot tags drauf alle Taliban die Waffen strecken. Natürlich braucht es Zeit, wiewohl der zweite Schritt vor dem ersten ja schon gemacht wurde. Nur mit verfassungskonformen Aufständischen sei zu reden, lautet eine Bedingung. Die andere heißt Waffenstillstand. Die allerdings muss dann kurz über lang für alle Beteiligten gelten.
Das war ein Kommentar von Thomas Nehls im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Im Sommer und an Weihnachten, da sind die Züge der Bahn immer besonders voll. Und ziemlich genau immer dann kriegt die Bahn irgendwie Probleme, ihre Fahrgäste einigermaßen pünktlich von A nach B zu bringen. Das können jetzt Bahnkunden erfahren, die von Berlin aus nach Süden fahren, nach Leipzig oder München. Zwischen München und Berlin fällt nämlich bis nach Weihnachten die Hälfte aller ICEs aus, wegen des kalten Wetters, sagt die Bahn. Ein Bahnsprecher erklärte heute aber vorsorglich, grundsätzlich seien auch die neuen ICE-Züge mit Neigetechnik, denn die fahren auf dieser Strecke wintertauglich. Das ist dann die gute Nachricht. Johannes Frevel über die Probleme der Bahn.
Ausfallende, verspätete und überfüllte Züge sowie verpasste Verbindungen. Bahnkunden sollten sich bei der Fahrt in die Weihnachtsferien oder nach Hause mindestens bis Sonntag mit Geduld wappnen. Der Bahn machen wieder einmal die anfälligen ICE-Züge einen Strich durch den Winterfahrplan. Ursache dafür sind offenbar konstruktive Probleme, unter anderem mit der Neigetechnik. ICE-Züge seien bei starkem Frost eingefroren, sagte ein Bahnsprecher. Zudem soll sich feiner Pulverschnee an den Weg durch die Lüftungsgitter gebahnt und beim Auftauen sensible Elektronik in Mitleidenschaft gezogen haben. Die Bahn räumt ein, Züge seien gleich reihenweise ausgefallen und müssten jetzt repariert werden. Bahnsprecher Burkhard Ahlert.
Die technischen Störungen sind eben in den letzten Tagen vor allen Dingen im südlichen Bereich aufgetreten. Das waren eben Schnee- bzw. Eisanhaftungen, die jetzt zu diesen Störungen geführt haben. Und die Züge müssen dann in die Werkstätten und müssen dann entsprechend repariert werden.
Die größten Probleme gibt es nach wie vor auf der Strecke Berlin-München. Und sie werden vorerst auch nicht gelöst.
ICE 1509 nach München über Leipzig und Nürnberg. Dieser Zug fällt wegen Triebfahrzeugstörung leider aus.
Bis zum Sonntag fährt dort jeder zweite Zug nicht, weil die Bahn keine funktionierenden ICE-Züge mehr in Reserve hat. Auch auf anderen Verbindungen müssen sich Reisende nach Bahnangaben auf einzelne Zugausfälle einstellen. Platzreservierungen gelten auf Nachfolgezügen nicht, sodass auch ältere Reisende damit rechnen müssen, bei der Fahrt quer durch Deutschland nur noch einen Stehplatz zu bekommen. Zumindest auf der Strecke Berlin-München soll die Situation durch zusätzliche Wagen entspannt werden, heißt es bei der Bahn.
Fahren diese Züge jetzt grundsätzlich in Doppeltraktionen, also in zwei Teilen, die zusammengekuppelt sind, um dadurch die Platzkapazität zu vergrößern, um da zumindest einen Ausgleich, was die Platzkapazität anbelangt, zu erreichen.
Mit einer raschen Besserung ist wohl nicht zu rechnen, auch nach Weihnachten nicht. Bei der Bahn heißt es dazu sibyllinisch, zumindest geplant seien die Zugausfälle zunächst nur bis Sonntag. Doch der knackige Frost der vergangenen Tage hat der Technik offenbar kräftiger als befürchtet zugesetzt. Hinzu kommt, dass bestimmte ICE-Baureihen wegen anfälliger Achsen ohnehin in kurzen Abständen zu Ultraschalluntersuchungen in die Werkstatt müssen und dann ausfallen. Bahnkunden reagieren verständlicherweise sauer.
Ist ja nichts Neues. Jetzt warte ich halt auf den nächsten, weil ich habe mir fast gedacht, dass irgendwas nicht klappt.
Na, schon ärgerlich, ja, denn ich bezahle dieses Ticket für teures Geld und dann ist das einfach unzuverlässig.
Ich bin ziemlich sauer auf die Bahn, weil das alles, letztendlich hat es alles mit der Privatisierung zu tun, es wird gespart und so und das wird am falschen Ende einfach gespart.
Wenn der Zug gar nicht oder deutlich später fährt, profitieren Reisende von den jüngst deutlich verbesserten Entschädigungsregelungen. Bei einer Stunde gibt es ein Viertel, bei zwei Stunden Verspätung die Hälfte des Reisepreises zurück. Bahnkunden können sich auch das gesamte Bahnticket erstatten lassen, wenn der geplante Zug ausfällt.
Und wir gehen ins Ausland. Was im Iran in diesen Tagen wirklich passiert, darüber können wir nur unter Schwierigkeiten berichten. Journalisten im Land selbst dürfen nicht arbeiten, das Internet wird blockiert. Seit vor einer Woche Großayatollah Montazeri starb, scheinen sich im Iran allerdings wieder die Proteste der Opposition zu verstärken. Das Ahmadinejad-Regime schlägt weiter um sich, um die Opposition zu unterdrücken. Viele Experten fürchten nun, die Gewalt wird in den nächsten Tagen zunehmen. Aus Istanbul Ulrich Pick.
Seit dem Tod von Großayatollah Hossein Ali Montazeri am Sonntag, so scheint es, will Iran nicht mehr zur Ruhe kommen. So berichten oppositionelle Webseiten heute, dass es sowohl in Isfahan als auch in Montazeris Heimatstadt Najafabad zu Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Sympathisanten der sogenannten grünen Oppositionsbewegung gekommen sei. Anhängern von Montazeri sei demnach der Zugang zu einer Moschee verweigert worden, in der eine Trauerfeier für den Verstorbenen abgehalten werden sollte. Bei einer anschließenden spontanen Protestdemonstration, auf der auch Parolen gegen Präsident Ahmadinejad gerufen wurden, setzte die Polizei Schlagstöcke und Tränengas ein. Es soll zahlreiche Verletzte gegeben haben. 50 Personen, unter ihnen auch 4 Journalisten, so heißt es, seien in Polizeigewahrsam. Eine unabhängige Bestätigung dieser Informationen gibt es bislang nicht. Unterdessen hat der iranische Polizeichef Esmail Ahmadi Mokaddam laut Nachrichtenagentur Fars angekündigt, er werde Oppositionsführer Mir Hossein Mousavi wegen illegaler Aktivitäten strikt verfolgen. Bereits in den vergangenen Tagen war es zu wiederholten Spannungen gekommen. So hatten am Montag Anhänger von Präsident Ahmadinejad den Trauerzug anlässlich der Beerdigung von Großayatollah Montazeri in der heiligen Stadt Qom gestört. Gestern Abend dann attackierten hunderte Anhänger der Basij-Milizen das Haus von Großayatollah Yousef Sani. Hierbei wurden die Scheiben des Büros zerstört sowie einige seiner Mitarbeiter verletzt. Sani gilt als Reformtheologe und möglicher Nachfolger von Montazeri. Er hatte wiederholt Position gegen den erzkonservativen Staatspräsidenten bezogen und zusammen mit 3 weiteren Großayatollahs, unter ihnen auch Montazeri, die umstrittenen Präsidentenwahlen im Juni kritisiert. Montazeri, der am Sonntag im Alter von 87 Jahren verstarb, war lange Jahre Verbündeter von Revolutionsführer Khomeini, wurde aber von diesem entmachtet, als er die Massenexekutionen des Regimes Ende der 80er Jahre kritisierte. Seit Ende der 90er Jahre zeigte er sich als einer der schärfsten Kritiker des Systems. Die gestrigen Ausschreitungen gegen Großayatollah Sani unterstreichen die politische Entwicklung der letzten Monate, wonach die Regierung Ahmadinejad zunehmend militaristische Züge annimmt und zu großen Teilen der Theologenschaft auf Distanz geht. Gestern wurde zudem Oppositionsführer Mousavi von seinem Posten als Leiter des iranischen Kunstinstituts entlassen. Er hatte diese Stelle seit 11 Jahren inne. Laut der Nachrichtenagentur Fars soll Mousavi von einem Aufsichtsgremium unter der Leitung von Ahmadinejad geschasst worden sein.
Drogen, Gewalt und Guerillas, das war für lange Zeit das Erste, was einem einfiel, wenn über Kolumbien geredet wurde. Doch seit einigen Jahren hat sich die Sicherheitslage im Land stetig verbessert. Im letzten Jahr war die entführte Präsidentschaftskandidatin Ingrid Betancourt freigekommen und immer wieder war von Erfolgen der Armee im Kampf gegen die FARC-Guerilla zu hören gewesen. Doch hier ist dies. Vor 3 Tagen war der Gouverneur einer Provinz im Süden des Landes entführt worden. Das erste Mal seit 7 Jahren, dass es wieder einen ranghohen Politiker erwischt hat. Heute wurde die Leiche von Gouverneur Cuellar gefunden. Julio Segador.
Luis Fernando Cuellar, der Gouverneur der Region Caquetá im Südwesten Kolumbiens, wurde an seinem 69. Geburtstag ermordet. Für Kolumbiens Staatspräsident Álvaro Uribe besteht kein Zweifel, dass die linksgerichteten FARC-Rebellen verantwortlich sind für den Tod des Politikers. Seit 2002 war kein so hoher Politiker mehr von den Rebellen getötet worden. Beobachter sehen das Verbrechen als Beginn einer neuen Gewaltwelle in Kolumbien, wo in wenigen Monaten die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen anstehen. Cuellar war vor 2 Tagen aus seinem Haus in Florentia entführt worden. Die Rebellen hatten sich als Militärs getarnt und bei der Entführung einen Wachmann getötet. Luis Fernando Cuellar war in den vergangenen Jahren bereits 4-mal entführt worden. Zuletzt hatte er dabei eine schwere Verletzung an einem Bein davongetragen und angekündigt, bei einer weiteren Entführung keinen Meter mehr zu laufen. Sein Sohn vermutet, dass dies der Grund war, weshalb die Terroristen seinen Vater ermordeten. Zur Tat selbst äußerte sich Staatspräsident Uribe mit Details.
Lo degollaron, miserablemente lo asesinaron.
Sie haben ihn geköpft, bestialisch ermordet. Nach bisherigen Informationen haben die Terroristen ihn nicht erschossen, sondern geköpft, um zu verhindern, dass die Schüsse gehört werden. Wir hatten nämlich in der Region bereits ein großes Aufgebot an Militärkräften versammelt. Erst gestern hatte Staatspräsident Alvaro Uribe, der sichtlich geschockt wirkte, ein Lösegeld in Höhe von umgerechnet 350.000 Euro in Aussicht gestellt für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen würden. Zudem hatte er angekündigt, gegen die Terroristen mit eiserner Härte vorzugehen. Kritiker werfen Uribe nun vor, mit seiner Haltung die Ermordung des Gouverneurs provoziert zu haben. Die Tat fällt in eine Zeit, in der die Regierung mit den FARC-Rebellen über die Freilassung zweier seit 12 Jahren entführter Militärs verhandelt. Präsident Uribe kündigte an, die Verhandlungen mit der FARC abzubrechen und nun verstärkt militärisch gegen die Terroristen vorzugehen. Die Europäische Union, die Vereinten Nationen und Amnesty International verurteilten die Tat. Sie forderten Uribe auf, die Schuldigen auf die Anklagebank zu bringen.
Sind Sie schon mal einen Ghillie gefahren? Vermutlich werden nur die wenigsten unter Ihnen diese Frage mit einem spontanen, herzhaften Ja beantworten können. Und ich muss gestehen, bis heute war mir diese Autofirma völlig unbekannt. Das wird sich ändern, denn der amerikanische Autohersteller Ford trennt sich von seiner schwedischen Marke Volvo und die chinesische Firma Geely kauft sie für viel Geld. Ein Konzern, der erst seit 10 Jahren überhaupt Autos baut. Eine sehr symbolträchtige Übernahme, ein US-Konzern verkauft eine europäische Tochter und ein chinesischer Konzern schlägt zu. Albrecht Breitschuh.
20.000 Angestellte hat die Personenwagenabteilung von Volvo, 15.000 von ihnen arbeiten in Schweden. Seinen Hauptsitz hat das Unternehmen in Göteborg. Hier wurden die Nachrichten über den neuen Eigentümer aus China mit großer Zurückhaltung aufgenommen. Ich bin ein wenig skeptisch, sagt dieser Angestellte. Man hat ja schon einiges gehört, wie man in China Autos zusammenbaut. Und deshalb bin ich verwundert, dass Ford ausgerechnet mit denen verhandelt hat. Dass wir chinesisch werden, beunruhigt mich sehr. In 10 Jahren wird dann nur noch in China produziert und wir sind alle arbeitslos. Da kann man nichts machen, denn chinesische Arbeitskräfte sind nun mal billiger als schwedische. Dass zunächst erst einmal alles beim Alten bleibe, glauben Kenner der Branche. Vor allem deswegen, weil die schwedische Regierung ihr Ja als Kreditbürger an Bedingungen gekoppelt hat, wie Wirtschaftsministerin Maud Olofsson in den letzten Wochen immer wieder betonte. Es ist wichtig, dass hinter unserem Engagement Sicherheiten stehen. Unter anderem, dass die Arbeitsplätze hier in Schweden bleiben und Volvo auch weiter hier entwickelt wird. In trockenen Tüchern sei das Geschäft noch nicht, so Maud Olofsson weiter, vor allem seien noch wichtige patentrechtliche Fragen zu klären. Der Verkaufsprozess sei sehr schwierig, hier gäbe es vor allem auf chinesischer Seite noch einiges zu erklären, aber, so die Wirtschaftsministerin, es sei erfreulich, dass Ford die Verhandlungen mit Geely fortsetze. In einer Pressemitteilung hatte Ford, seit 1999 Volvo-Eigentümer, erklärt, man sei sich mit Geely in allen wesentlichen Fragen einig. Die Vertragsunterzeichnung könnte in den ersten 3 Monaten des kommenden Jahres erfolgen. Der Kaufpreis für Volvo soll angeblich 2 Milliarden Dollar betragen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Von chinesischer Seite wurden diese Zahlen nicht kommentiert. Vor 10 Jahren hatte Ford die schwedische Traditionsmarke für 6,5 Milliarden Dollar gekauft. Die schwedischen Gewerkschaften hatten wiederholt Kritik an dem Geschäft geäußert. Sie bezweifeln, dass Geely finanziell in der Lage sei, Volvo auch über einen längeren Zeitraum zu führen. Auch wenn die Absatzzahlen zuletzt wieder etwas stiegen, sei Volvo immer noch ein Unternehmen, das rote Zahlen schreibe und man glaube deshalb nicht, dass Geely der richtige Eigentümer sei, heißt es in einer Erklärung. Sören Karlsson, Vorsitzender des Volvo-Betriebsrates, ist über den bevorstehenden Geschäftsabschluss jedenfalls nicht begeistert. Das ging alles sehr schnell und wir haben keinerlei Informationen von Ford erhalten. Das ist schon traurig. Auch, dass wir jetzt alles aus den Medien erfahren. Aber was sollen wir machen? Wir arbeiten weiter wie bisher. Viel mehr kann man nicht sagen. Dazu wissen wir auch noch zu wenig. In der vergangenen Woche war der Verkauf der anderen schwedischen Automarke Saab gescheitert. Eine Rettung scheint trotz der wieder aufgenommenen Verhandlungen zwischen General Motors und dem Kaufinteressenten, dem niederländischen Sportwagenhersteller Spyker, sehr unwahrscheinlich.
Das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Am Mikrofon war Rüdiger Mark und der wünscht Ihnen einen schönen guten Abend.